Radio 1. Hörbar Rust.
Nächste Woche wird Wolfgang Bosbach hier sein. Heute ist Gumek Sabotka hier. Und ich habe Ihnen Quincy Jones mitgebracht für den Beginn der zweiten Stunde der Hörbar mit The Dude.
Thank you.
Radio 1, die Hörbar Rust, heute mit Zgumek Sabotka. Er gehört zu den größten Konzert- und Tournee-Veranstaltern. Ich habe jetzt gesagt, dass...
In Charlottenburg, liebe Konkurrenz, nur in Charlottenburg.
Das kann nur jemand sagen, der sich seiner ziemlich sicher ist. Und ich glaube, du kannst es sein, weil dazu bist du schon ziemlich lange drin und hast wirklich, wirklich, wirklich mit unglaublich vielen Größen dieses Geschäftes zu tun gehabt. Wir können ja nochmal zurückspringen, wie alles losging. Du hast von diesem Autounfall erzählt, ja? Also da warst du schon sehr krank. Und die Diagnose Hepatitis B, du warst lange im Krankenhaus und ich habe in irgendeinem Interview da auf eurer Webseite, das glaube ich, in der Zeit waren alle Wände mit Plastikfolie abgedeckt und der Boden mit umgedrehter Luftpolsterfolie.
Das stimmt. Da stehe ich zu, es war toll.
Ja, aber
und da habe ich dann Hamburger Lady gehört. Jetzt schließt sich der Kreis vielleicht und ganz laut. Naja, das war, und da lagen Neonröhren auch noch.
War das im Krankenhaus oder bei dir zu Hause?
Nee, das war bei mir zu Hause. Ich war nicht lange im Krankenhaus. Ich will das nochmal revidieren. Ich war nur ganz kurz im Krankenhaus und dann meinten die, nee, sie können das zu Hause auskurieren. Und jede Woche kommt jemand vom Gesundheitsamt und guckt, dass hier alles schön so ist, dass sie nichts von dem, was sie ja in sich tragen, nämlich diese Krankheit, dass sie das nach draußen bringen. Wie nennt man das denn?
Quarantäne oder?
Zum Beispiel. Ja. Ich war dann quasi in Quarantäne bei mir zu Hause. Und jede Woche kam dann ein Mitarbeiter vom Gesundheitsamt in Kreuzberg und hat sich das, irgendwann kannte man den dann und dann kam er vorbei und hat sich das alles angeguckt, dass der Müll getrennt wurde, dass, keine Ahnung, ich kann mich nicht mehr erinnern, da war das so.
Wie lange war dieser Zustand, was hast du gesagt?
6, 7 Monate, 8 Monate.
Um Gottes Willen, was hast du, und konntest du in der Zeit keinen Besuch empfangen?
Haben mich nicht so viele besucht.
Aha.
Ich hatte auch, glaube ich, damals keine Lebenspartnerin, wenn ich mich richtig erinnere. Es geht einem dann schon echt nicht so gut. Also man hat so wirklich den Lebenswillen ein bisschen verloren.
Was hast du denn gemacht in der Zeit? Wie kriegt man 7 oder 6 Monate rum?
Musik, ganz viel Musik hören und Freunde bitten, Platten mitzubringen.
Wenn sie kommen.
Wenn sie kommen, ja. Oder sie wenigstens vor der Tür abzustellen. Wir hatten Kohleofen und irgendwann wurde es auch ganz schön bitter kalt und Geld zum nach oben schleppen lassen, du erinnerst dich, hatte ich nicht. Und also musste man irgendwie Freunde bitten, kannst du mir mal bitte was mitbringen. Ja, das war nicht, also ich...
Warum Luftpolsterfolie?
Weiß ich nicht mehr.
Sorry. Ach komm, das kann doch nicht sein.
Na, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur noch, ich kann mich nur noch an das
Warst
Bild...
Warst du geräuschempfindlich?
War geräusch- und geruchempfindlich, wird man dann. Aber ich kann mich daran erinnern, ich hatte die dann hingelegt und dann habe ich festgestellt, wenn man drauf tritt, dann platzt die ja. Wie scheiße ist das denn? Also habe ich überlegt, da kann man ja jetzt nicht drüber fliegen. Hinterher war die dann total plattgetreten, sah auch total billig aus.
Komm.
Naja, das war damals.
Gut, also du bist wieder gesund geworden. Mhm. Der Arzt hat dir aber gesagt, hör zu, pass auf, wenn du jetzt nicht gleich wieder ins Grab springen willst, dann musst du aufhören mit Alkohol. Hast du vorher viel getrunken und viel gefeiert und Drogen genommen?
Ja. Mhm. Der hat das ganz undramatisch gesagt, pass nur mal auf. Jeder Tropfen Alkohol verkürzt ihr Leben um einen Tag. Stellen Sie sich mal so vor.
Ui. Und zumal du nicht mal weißt, ob du vielleicht sowieso nur 60 geworden wärst.
Dann sage ich, wie viele Tropfen sind denn wohl in einer Flasche drin? Und dann sagt er, mehr als Sie glauben. Das habe ich mir dann wirklich zu Herzen genommen. Oh. Und man muss dazu sagen, man ist doch wirklich sehr, sehr geschwächt. Ich habe, glaube ich, ich wiege jetzt 82 Kilo. Ich habe, glaube ich, damals knappe 60 gewogen. Also man ist am Rande der körperlichen Belastbarkeit. Da willst du nicht trinken, willst auch nicht rauchen. Also da geht es dir nicht gut, muss man einfach mal so sagen.
Ja,
Leute,
na klar.
Ja, Leute, die das schon mal gehabt haben. Mein Vater hat das zweimal gehabt und dem haben sie diesen Spruch dann nicht gesagt. Und der hat dann einfach sein Bierchen jeden zweiten Tag oder jeden Tag getrunken und das hat ihn dann auch gerissen, wenn ich das mal so nach draußen sagen darf. Also hätte der den Alkohol nicht getrunken, würde der jetzt noch leben, hat er aber nicht. Mhm. Ich habe mir das dann zu Herzen genommen und war dann plötzlich unter all den Blinden der Sehende und bekam dann irgendwann einen Anruf von Jackie Hildisch, der sagte, ey, ich brauche einen Fahrer für abwärts.
Ja klar, du konntest immer alles fahren, alle um dich herum haben weiter getrunken und gefeiert und du warst plötzlich... Yes.
Super, ja, mach ich gerne, okay. Kannst du auch ein bisschen aufs Geld gucken? Ja, wenn es nicht... Ja, okay, war ich noch nie gemacht. Haben wir alle noch nie gemacht. Und dann habe ich die gefahren. Erst abwärts und dann Malaria und dann...
Wer es nicht weiß, das sind jeweils Bands gewesen.
Entschuldigung.
Gibt es die noch?
Abwärts gibt es noch.
Malaria
müsste man Gudrun mal fragen. Gut, vielleicht wäre das ein
Revival.
Ja. Gudrun, Mensch, wenn du das hörst, da haben wir viel mitgespielt. Wien, Holland, Frankreich. War ganz toll. Waren ganz tolle Tourneen. Und so habe ich dann so ein bisschen Blut geleckt und habe auch gemerkt, dass ich ganz gut Karten lesen kann. Und dass ich auch Karten lesen kann während des Autofahrens und Karten lesen kann, rauchen kann während des Autofahrens und noch Musik im.
Ich finde das so geil. Karten lesen, das klingt so, als wärst du Wahrsager.
Entschuldige, aber meinst, es waren natürlich Straßenkarten. Das war vor TomTom. Und wie diese anderen Geräte heißen, Garmin. Nee, es waren Karten. Ich habe die auch heute alle. Ich habe einen ganzen Schrank voller Straßen- und Stadtplänen von der Firma
Falk.
Danke. Wo, darf man das sagen? Ja.
Die ich glaube, denen geht es nicht gut. Das darf man, glaube ich, sagen. Ja. Mensch,
kauft mehr Karten. Ich habe die nicht weggeschmissen. Ich
warum?
Warum auch? Irgendwann gibt es nämlich keine Satelliten mehr. Und da, ja, GPS, dann rufen alle mich an. Man muss dazu sagen, ich habe ein fotografisches Gedächtnis. Ich kann mich an jede
dann
Straße...
Dann brauchst du sie doch gar nicht.
Einmal brauchst du, um hinzukommen. Nee, das war toll. Und dann hat sich das immer so weiterentwickelt. Und dann
mit den nächsten, also die nächsten Bands
kamen.
Bands
und dann immer mehr Bands. Und dann kamen die englischen, amerikanischen Bands. Und dann irgendwann lernte ich dann auch Veranstalter kennen und lernte den Dietrich Eggert kennen von Rough Trade. Und dann hat er gesagt, Mensch, lass doch die Firma selber machen.
Rough Trade, eine englische Firma,
Plattenfirma,
die eine
genau.
Dependance, wahrscheinlich eine Agentur, auch eine Konzertagentur in Deutschland
Richtig.
Hatte.
Und dann haben wir gesagt, wir jumpen ship, wir werden das. Wir sind jetzt sozusagen, wir sind MCT, so heißt die Firma, die wir dann gegründet haben 1984. Und wir machen jetzt das, was wir vorher für andere gemacht haben, machen wir jetzt selber, weil der muss ja ein Mörder-Profit zu holen sein.
Ob das wirklich so war? Kleiner Cliffhanger für nach dem Song, nach dem nächsten Song, den Skumek mitgebracht hat. Before Easter, Tracy Chapman. Wir alle erinnern uns. Diese Frau, eine Gitarre, genau.
Live Aid. Hat mir das Herz gebrochen.
Jedem.
Ja, hat allen das Herz.
So, na, es gibt so, guck mal, dieser Auftritt, dann dieses Sinead O'Connor-Video mit Nothing Compares, es gibt so, wie so Stempel.
Ja, ne? Hat die gehabt. Und dann habe ich sie irgendwann kennenlernen müssen, erzähle ich gleich was zu, weil der Manager mich gezwungen hat, ihr zu verkaufen, dass sie in einer unbestuhlten Arena in Berlin spielen soll. Hat sie gesagt, mache ich nicht. Den will ich treffen, der mir das vorschlägt. Muss ich nach Paris, muss ich mich hinsetzen und die Vision mit ihr teilen.
Das, wie verkauft man denn sowas, wenn die Künstlerin partout nicht will?
Indem ich ihr erklärt habe, dass sie zwar älter geworden ist, aber ihr Publikum jünger.
Oh, das ist ja ganz charmant. Als Warm-up ist das toll.
Hat sie geglaubt, hat auch gestimmt. War mit 9000 Karten ausverkauft. Und danach hat sie gesagt...
Bei dir bleibe ich.
Nee, gut, dass das geklappt hat, sonst hätte ich dich jetzt gefeuert.
Radio 1, die Hörbarust, das war Tracy Chapman, Before Easter. Wenn Sie uns eine E-Mail schicken möchten, hörbar@radio1.de. Und wenn Sie eine der Sendungen verpasst haben oder auch jetzt erst einschalten und sich darüber ärgern, dann können Sie den Anfang der Sendung nachhören. Das kostet Sie nichts. Sie können damit joggen, Sie können Ihren schriftlichen Kram machen, Sie können bügeln, was immer Sie wollen. Und uns dabei zuhören, wie wir jetzt hier fortfahren, wie ich durch das Leben eines Fremden gehe. Oder gestern noch Fremder, heute schon
nicht fast mehr ganz so fremd. Weniger fremd. Weniger fremd. Halber Fremder.
So, also, es geht voran. Du fährst Bands. Mhm. Du hast sogar die erste Maxi der einstürzenden Neubauten finanziert, beziehungsweise...
Die Eltern haben es finanziert.
Deine Eltern haben es
finanziert. Meine Eltern haben es finanziert. Ich erinnere mich noch, wie heute, als wir in Waltrop, dieser christlichen Stadt, im Westen der Republik am Tische meiner Eltern saßen und ich ihnen vorgerechnet habe, dass 4.000 Mark total ausreichend wären, um das hinzukriegen. Und blicksam meinem Vater sagte, kann ich nur eine Stulle haben? Und oder so ähnlich. Und das war sehr nett. Und meine Eltern haben mir das Geld geliehen, ich glaube für 1,5 Jahre. Das habe ich dann auch wieder zurückbezahlt. Und wir haben die Maxi-Single
Durstiges Tier,
genau, produziert. Also mit Lydia Lunch, glaube ich. Es war toll. War eine tolle Zeit mit Neubauten.
Wir sind eben in dieser Erzählung an dem Punkt gewesen, dass du eine eigene Agentur gegründet hast. Eigentlich läuft alles gut, weil ihr für die damalige Zeit auch sehr interessante Bands unter Vertrag hattet.
Genau.
Beziehungsweise erstmal angefangen habt mit denen.
Mhm. Und dann haben wir aber gemerkt, dass die englischen Agenten, die uns das verkauft haben, ein bisschen ausgeschlafener waren als wir und ein bisschen früher rechnen konnten als wir.
Was heißt das?
Das heißt, die haben gesagt, Mensch, die haben gemerkt, dass wir sozusagen mit Herz und Seele dabei waren und haben uns suggeriert, dass da ja viel mehr Leute hinkommen, weil wir ja die Tollen sind und wir deswegen auch ein bisschen mehr Geld zahlen konnten als die anderen. Deswegen würden sie es uns ja auch geben, weil wir ja die Neuen sind.
Ach, ihr habt das sozusagen den englischen Agenten abgekauft, also die Rechte für Deutschland.
Genau,
dann, oder?
So macht man das heute auch noch. Man geht nach England oder nach Amerika und sagt, ich möchte gerne eine Tournee kaufen von XYZ und
aha,
dann kauft man die Rechte ein, diese Tour in Deutschland zu vermarkten. Natürlich unter deren Ägide, also man kann nicht machen, was man will, aber man spricht das ab mit denen.
Und dann wenn man Glück hat, darf ich kurz noch fragen, um das zu verstehen. Wenn man Glück hat, hat man ein Gespür für eine Band, die in Deutschland noch relativ unbekannt ist, die man also für wenig Geld bekommt und die aber funktioniert. Also ich denke jetzt an die Red Hot Chili Peppers.
Richtig.
Ne? Die habt ihr, glaube ich.
Richtig, die machen wir, seitdem sie existieren. Wir haben damals, ich glaube, im JAP angefangen, in der jungen Aktionsbühne in Düsseldorf und in anderen kleinen Läden in Berlin im Loft mit Monika Döring. Da waren 300 Leute. Was ist denn das für eine Musik?
Aber ihr habt sie relativ günstig geschossen und es hat sich dann. Und dann habt ihr einen Fuß in der Tür. Dann habt ihr dadurch
genau.
Dann auch sozusagen das Recht zu ähnlichen Konditionen.
Nee.
Nein.
Nein, man hat
keinen. Das heißt, ihr macht sie unter Umständen groß und bezahlt dann da auch noch für.
Richtig, so ist das. Gut dargestellt. Man hat nie ein Recht auf irgendwas. Man hat ein Recht, dass man die Tour macht und das war's. Du hast keinen Anschlussvertrag und du hast auch keinen Konditionsvertrag, der dir sagt, du hast jetzt die Band gekauft für 1.000 Euro und wenn da aber nächstes Mal 5.000 Leute hinkommen, dann kriegst du immer noch für 1.000. Nee, das gibt's nicht. Die Bands sind immer beteiligt.
Aber damit würden sich doch die Künstler auch absichern. Also weil ein Künstler ja sich in einem Jahr sehr gut verkaufen kann und im nächsten oder im übernächsten Flaute, da ist nichts mehr.
Mhm. Da gibt es so ein paar, die ich veranstaltet habe, wo man dachte, wow, jetzt läuft es ja toll und dann machst du 2 Jahre später die Tournee und dann bringen die durch Umstände, die wir alle nicht beeinflussen können, auch nicht die Künstler, alle haben das letzte Mal im Kopf und denken, wow, da war die Waldbühne ausverkauft oder die Wuhlheide und denkst du, ja, war super. Und beim nächsten Mal denkst du, wird es ja noch besser, machst du 2 und bietest es an und dann kommen aber nur die Hälfte und dann sagen die, naja, aber zahlen musst du trotzdem.
Ei.
Ja. Ist ein bisschen undankbar.
Robbie Williams war auch so ein Fall. Den habt ihr auch, als er noch relativ unbekannt war. Du warst, glaube ich, eher skeptisch am Anfang. Weil
ich
er
war
auch so
total
eine...
skeptisch. Hm. Ich erinnere mich noch an den, also der Agent schickte mir einen Telex und sagte, ich habe da einen neuen Künstler, der heißt Robbie Williams, den ich gar nicht kannte, aber der hat ganz tolle Manager. Wegen denen müssen wir das machen. Dann habe ich den Ian angerufen und gesagt, was für Manager? Ja, das ist David Enthoven und Tim Clark. Das sind total gestandene Typen. Der eine hat früher T-Rex gemanagt. Den müssen wir unbedingt machen. Der ist ein ganz großer Motorradsammler. Meine Ohren gingen auf. Okay, dann machen wir das. Und dann haben wir da, glaube ich, 2-3 Jahre rumgedoktert. Also nicht nur wir, sondern global war eben noch nicht so richtig zu spüren. Und dann kam Angels.
Ah,
und da haben wir alle gesehen, Mhm. Ah, nee, der kann singen. Alles super, kannten wir den dann auch.
Und dann hat er die Stadien gefüllt.
Ja, das war meine größte Tour.
Mir tut VW im Moment so leid, mal abgesehen von diesem Abgasskandal, dass sie Robbie Williams wahrscheinlich über die nächsten 3 Jahre als Werbefigur, und jetzt muss er immer so in der Funk immer so was sagen wie, ja, ich bin ihr Mitarbeiter. Und keiner findet Robbie Williams mehr so.
Finde ich schon. Gut. Ich finde es lustig.
Ja, lustig ist es, aber musikalisch, was würde dir jetzt im Moment einfallen zu Robbie Williams?
Swing.
Ja, wie lange ist das her?
3 Jahre? Weiß ich nicht. 15 Jahre. Man kann sich nicht immer neu erfinden, ne? Das geht nicht. Das kann man gerne versuchen.
Sag das mal Madonna.
Ach so, entschuldige. Naja, die meisten können sich nicht neu erfinden. Einige schon.
Oh,
Madonna jetzt, zum Beispiel.
Jetzt spielen wir...
zurück.
Oh, Dinos Chapman. Das hat aber wahrscheinlich nichts mit... Der hat nichts mit Tracy zu tun.
Den kenne ich nicht persönlich. Ich befürchte nicht. Der hat aber einen Bruder. Die firmieren unter den Chapman Brothers, wenn man das mal googelt. Mhm. Die machen eigentlich, sag ich jetzt mal, Kunst, bildende Kunst, Bildhauerkunst. Und dieser Dinos, ich glaube, das ist der jüngere von beiden, der macht auch Musik. Und die finde ich so toll, dass ich die nur noch höre. Schon seit 2 Jahren in einem Stück. Ich höre gar nichts anderes mehr. Nur noch Dinos Chapman. Dinos Chapman. Dinos Chapman.
Willkommen zur letzten halben Stunde mit Skumek Sabatka und ich habe Ihnen Estelle mitgebracht, 1980.
Ich
Kraftwerk hast du mitgebracht. Das ist jetzt so ein Brachial-Einstieg. Normalerweise sage ich so, hey. Und
hallo, Ralf.
Nee, hast du nicht mitgebracht. Aber ich weiß, es gibt eine super Geschichte zu Kraftwerk.
Ja, es gibt viele tolle Geschichten.
Dann erzähl doch
erstmal zwei. Ich bin auch eingeschworen von denen, nichts zu sagen. Aber ich darf eine, glaube ich, erzählen. Als ich 1990 wirklich, wirklich doll versucht habe, an die Band ranzukommen. Ich wohnte in Düsseldorf, die wohnten in Düsseldorf. Hätte sich ja ergeben müssen, habe ich den englischen Agenten Ian Flugs angerufen und habe gesagt, Ian, wie kann ich denn Kraftwerk machen? Sagt er, naja, die sind immer bei Fritz Rau. Große Ehrfurcht, Pause am Telefon. Und, was soll ich machen? Naja, vielleicht redest du mal mit denen. Hier ist die Telefonnummer, rufst du nächste Woche, Freitag, keine Ahnung, was für ein Tag das war, aber ich kann mich an die Uhrzeit erinnern, 17 Uhr und zwar genau an. Okay, warum genau? So genau? Warum so genau, Ian? Naja, die haben beim Telefon kein Klingeln eingestellt und das Telefon steht bei denen im Kühlschrank, der nicht läuft. Und wenn du nicht genau um 17 Uhr angehst und die drangehen, ist ja klar, können sie ja nicht wissen, dass du da bist. Oh, das habe ich verstanden. Noch nie war Zeit für mich so wichtig. Also habe ich um 17 Uhr angerufen an besagten Tag und de facto ging da jemand dran und war ganz kurz und knapp... Wer ist denn da? ja, ich, bla bla bla. Dann haben wir uns getroffen. Ich glaube, ein paar Tage später in einer Eisdiele.
Bewegen die sich auch so zickig privat?
Nein, sie sind ganz normale Menschen. Der hat gelacht da vorne. Und dann war das der Beginn einer ganz langen Freundschaft, sage ich jetzt mal so. Also wir sind jetzt gerade aus Amerika wiedergekommen. Wir gehen jetzt nächste Woche wieder in Europa auf Tournee. Ich veranstalte die und mache ganz viel für die. Und es ist ganz, ganz toll. Und ich reise ganz viel mit Kraftwerk.
Das ist ja eine Installation, mehr als die anderen Bands, würde ich jetzt mal sagen, oder Künstler, die du sonst unter Vertrag hast. Weil Kraftwerk ist ja dann auch schon eine lebende Legende. Also es ist jetzt ja nicht so, dass man sagt, genau, es ist einzigartig und es waren irgendwie so Impulsgeber für unglaublich viele Leute.
Auch für mich.
Und das ist sicherlich noch, man sagt ja nicht, oh Mann, ich habe heute Abend Bock zu tanzen, komm, wir gehen zu Kraftwerk, da kriegen wir bestimmt noch eine Karte, sondern uiuiui, das Feuilleton hat auch schon dafür gesorgt, dass Monate vorher die wenigen Tickets ausverkauft sind. In der Nationalgalerie waren sie ja, letztes Jahr war das, ne? Hier waren acht Konzerte.
Dieses Jahr
war das acht Konzerte. Mensch, die Zeit rast.
Ja, die Kinder, wie die Zeit vergeht.
Und das ziehen sie auch dann, ich weiß, dass es schwierig war mit der Akustik in der neuen Nationalgalerie.
Es war schwierig, ne? Und das haben viele darauf gezetert, vorher natürlich schon, und gesagt haben, das kann ja gar nicht werden. Das ist toll geworden. Man muss dazu sagen, dass die Gruppe, als auch wir, keine Kosten und Mühen gescheut haben, das so studiomäßig klingen zu lassen wie in diesem tollen Raum. Nämlich furztrocken, würde man sagen. Hat sich toll angehört. Wir haben diese Achter-Variante in Sydney, in Tokio, in New York, in London, in Paris.
Acht Konzerte.
LA.
Acht Alben.
Durchgeführt. Und nächstes Jahr gibt es nochmal einen kleinen Nachschlag in Europa. Darf ich das schon sagen? Ja, Oslo ist im Verkauf. Kommt noch ein bisschen was. Ist toll mit Kraftwerk zu touren.
Was ist denn am lustigsten?
Mit Kraftwerk?
Nee, mit wem? Also wir hören gleich auch Kraftwerk. Der Anruf, ja, das passt ja auch
natürlich.
Wunderbar.
Deswegen habe ich es auch gewählt.
Ich weiß ja gar nicht, bist du jedes Mal dabei?
Bei Kraftwerk,
du hast so viele Künstler unter Vertrag. Sag doch mal, mit wem du noch so gearbeitet hast und arbeitest, ein bisschen Name-Dropping.
Also ich war mit Rammstein bin ich ganz viel unterwegs, auch weltweit. Ich bin viel mit Gus unterwegs, auch weltweit. Ich bin mit Helene Grimaud, die ich mal gemanagt habe.
Oh, die ist toll. Die versuchen wir durch dich in die Hörbar zu bekommen. Eine wahnsinnige Pianistin. Und
nicht nur das,
Wolfs,
ein toller Mensch.
Ja, also ich kenne sie ja nicht. Ich habe nur ein tolles Interview mit ihr gelesen. Und irgendwas macht sie mit Wölfen.
Die hat ein Wolf-Center in Nord-New York. Also in Nord-New York hat sich einmal die Stadt.
War das Wort Wolf-Center?
Wolf-Center. Ich war noch nie selber dort, aber wenn ich das richtig wiedergeben darf, wird sich dort um Wölfe gekümmert, die aus ihren Rudeln ausgestoßen werden. Und damit die nicht aufgegessen werden von anderen Wölfen oder gar Menschen oder abgeknallt, kommen die in dieses Wolf-Center und werden dort renaturalisiert.
Okay, trotzdem möchte ich sie einladen.
Auf jeden Fall. Ich glaube, sie frisst keine. Nein, sie ist ganz toll.
Damit die Wölfe nicht von Menschen gefressen werden, greift der Mensch mal ein und renaturalisiert sie. Guck mal, was man nicht alles... Nichts ist unmöglich.
Kann. Genau.
So, dann lass uns doch jetzt einfach mal Kraftwerk spielen. Dann können wir die Klappe nämlich schließen und den Rest der Sendung dann einfach noch kreuz und quer dies und jenes Thema aufgreifen.
Okay.
Ich höre
Radio 1, die Hörbar Rust. Skumek Sabotka ist heute hier zu Gast. Er ist Konzert- und Tourneeveranstalter. 2006 bist du verunglückt. Du hattest ja schon diesen ersten Unfall, nachdem man dir dann, da warst du noch Punk, da hast du Blumen ausgefahren, gejobbt und bist durch die Windschutzscheibe und dann hat man eben diese Krankheit gefunden, die Hepatitis B. So, das war das eine, das erste Unglück. Das Leben hat ja so ganz interessante Stufen manchmal so für einen parat. 2006, da bist du mit deiner Harley, hast du dich hingelegt.
Man würde sagen gelegt. Ja, ein Tag nach dem Ende der Robbie Williams Tour. Wir hatten Freitag und Samstag Hockenheimring gespielt. Das war ein fulminantes Ende. Und an dem Sonntag bin ich mit einer, das sagt jetzt nur Insidern, vielleicht war es mit einer 46er WLA, World Liberator America, also einer Harley Davidson, die im Krieg gebaut wurde, die Amerikaner den Russen verkauft hatten, weil die Russen keine eigenen Motorräder hatten. Die Maschine ging dann nach Russland, kam über Umwege nach Ostberlin, wurde von dort jemand zusammengeschraubt in seiner Wohnung. Irgendwann hat er dann gemerkt, dass die Karre viel zu groß ist, um sie aus der Wohnung zu kriegen und hat sie dann aus seiner Platte irgendwann runtergebracht, hat sie lackiert und hat sie verkauft. Und ich habe sie dann 5 Jahre lang gesehen, wie im Geschäft und habe gesagt, das Geld gebe ich nicht aus. Und irgendwann habe ich gesagt, als sie ein kleines bisschen günstiger war, oh, ist ja viel günstiger geworden, das gebe ich jetzt aus.
Wie viel war es?
15.000 Euro. Es war, ja, und dann bin ich die ganz lang gefahren und die hatte eine Tankschaltung. Also die haben Tankschaltung. Das heißt, du hast eine Kupplung, du musst den Gang einlegen. Das nur als Vorspiel. Und bin über Sanssouci da hinten rumgefahren und wollte mir den Kopf ein bisschen freimachen und höre auf dieser Fahrt, kurz bevor dieser Unfall dann passierte, einen lauten metallischen Knall. Halt an, steig ab, sehe es noch alles dran, wackel überall dran, hab nichts gemerkt. Bin weitergefahren und habe ursprünglich meiner ursprünglichen Planung einen anderen Weg genommen und bin abgebogen in einen kleinen Waldweg. Hinter mir fuhr ein Fahrzeug und ich fuhr so vor mich hin und plötzlich macht es Knall und ich liege unter der Karre und was man jetzt wissen kann, ist, dass bei so einer Karre, wenn man den Gang nicht rausnimmt, sich alles weiter bewegt.
Oh,
der Sprit läuft weiter, das alles dreht sich und es lag dann auf meinem rechten Bein und wiegt dann auch so 180 Kilo. Mm. Und ich sah nur, wie das ganze, der ganze Sprit aus dem Tank auf meine Hose lief und dachte mir, jetzt gleich stehst du in Flammen. Ja, das Bein war durch, der Fuß auch und ich lag da und die Frau hinter mir stieg aus und die ging auf mich zu. Ich habe die so gesehen und ich sah nur, wie die so macht und dachte, scheiße.
Naja, also sie hat die Hände...
Sie hat ihre Hände vor... Ich mache das jetzt nochmal vor. Sie stieg aus, die Tür öffnete sich.
Nein,
sie lief über den Asphalt und nahm dann ihre Hände und machte so. Und sie guckte in 50 Meter entfernt und kam nicht näher. Und ich dachte... Ja, und dann bin ich ohnmächtig geworden, dann bin ich aber kurzzeit wieder aufgewacht, die Karre war mittlerweile aus, denn es stand ein Mann, der die Karre hochhebte und mein Fuß lag in der, also mein Bein lag normal, mein Fuß lag aber in der andere Richtung. Da habe ich gedacht irgendwie, es ist nicht so schlimm, dass ich das nicht noch spüre, es hat schweinisch wehgetan und dann haben sie mich im Sigmund von Bergmann Krankenhaus operiert. Das war dann auch alles nicht so schlimm und ja, das war der zweite Unfall. Da habe ich aber gemerkt, jetzt muss ich mal ein bisschen langsamer treten. Bisschen zu schnell alles gewesen.
Ja, das ist ja das Interessante, dass dein Leben dich da, wenn du nicht von selbst drauf kommst, zwingt. Also wieder musstest du zurückkommen. In dem Fall war es dann jetzt nicht ein Bett, 6 oder 7 Monate mit Luftpolsterfolie, sondern der Rollstuhl.
Genau.
Wie lange?
Ich glaube 2, 3 Monate. Also musste ich nicht, aber ging nicht anders, hat schweinisch wehgetan. Und wir haben damals noch Robbie Williams in Rio veranstaltet. Da bin ich dann mit hingeflogen und da hat mir dann mein Freund Frank geholfen mit Krücken und Rollstuhl in Rio übers Kopfsteinpflaster. Daran kann ich mich noch gut erinnern. Das war nicht so toll. Aber ich habe gemerkt, ich muss da ein bisschen Gas rausnehmen aus dem Tempo. Und das hat mir, glaube ich, gut getan. Die Maschine habe ich noch lang gefahren. Die hatte nichts. Der Maschine ging es gut.
Also du kannst ja diesen Knall auch nicht erklären.
Der
Knall,
doch, was war passiert? Die alte Trommelbremse dieser Maschine hatte sich in sich aufgelöst und bremste mich einfach, ohne dass ich was dazu getan habe. Es war also kein Fahrfehler, sondern ein sich selbst auflösende Trommelbremse von 1946. Mhm. Kann passieren. Was fährt man auch so alte Dinger?
Du bist als Konzertveranstalter Erfindung einer Sache, die viele Leute nicht mögen, andere begrüßen, das personalisierte Ticketing. Kannst du erklären?
In einem Satz, ja.
Genau, und vor allen Dingen auch, was ich gelernt habe, Secondary Ticketing.
Ticketing, das ist ein ganz, ja. Und ich fange mal an beim Secondary Ticketing, wenn es das nicht geben würde, müssten auch die Karten nicht personalisiert werden. Früher, kennst du das, gehst du zum Konzert, da stehen so meistens schmuddelige Männer vor der Tür und haben einen Zettel, da steht drauf, suche Karte. Was in Wirklichkeit sich dahinter verbirgt, ist, dass die dir eine Karte verkaufen. So, das sind sogenannte Schwarzhändler. Die trifft man überall und auch heute noch, musste man darauf achten, gibt es auch bei Fußballspielen. Als das Internet ganz groß wurde, haben multinationale Konzerne festgestellt, dass man Karten im Internet kaufen kann, in großen Massen. Wenn diese Konzerte dann ausverkauft sind, kann man diese Karten dann für einen großen Mehrbetrag weiterverkaufen und kann das ganz legal machen. Das haben wir auch festgestellt vor ungefähr 10, 12 Jahren und haben gesagt, das finden wir aber irgendwie nicht so gut, weil davon haben wir nichts. Plus, was viel, viel schlimmer ist, der Fan wird geprellt und der Fan, der selten ins Internet geht, denkt vielleicht, dass das der wirkliche Preis ist. Ich sage mal ein Beispiel, eine Karte für Arcade Fire kostet 44 Euro und bei denen kostet die 104. Jetzt bist du Fan von Arcade Fire, bist nicht so richtig ausgeschlafen und denkst, 104 Euro, ganz schön viel Geld. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Um den Weiterverkauf an diese, wie ich sage, unerlaubten Wiederverkäufer zu stoppen, würde man draufschreiben auf die Karte deinen Namen. Damit ist die Karte personalisiert. Diese Karte kannst du dann zwar immer noch verkaufen, aber nur für den Preis, den du bezahlt hast oder weniger.
Und auch dann, und dann beginnt ein Prozedere, das jetzt nicht besonders mühevoll ist, aber es ist ein gewisser Aufwand. Ja. Denn wenn ich am Dienstag zur Arcade Fire will, die Karte schon habe, im Übrigen leider, und deswegen bleibt auch so manche Korkpinnwand nackt, als PDF, als ausgedruckte, langweilige, leider so. Ja, denn gut. Früher waren die ja bunt und glitzern.
Ja, bin ich da auch. Ja.
Dann könnte ich sagen, okay, pass auf. Skumek, ich kann nicht am Dienstag. Willst du oder am selben Tag
dann
noch?
Dann kannst du so umpersonalisieren und kann sagen, du, ich kann nicht, aber mein Freund kann und dann kann oder meine Freundin oder meine Oma, die will Arcade Fire überhaupt sehen. Und dann kannst du die Karte umpersonalisieren auf deine Oma.
Ja, dazu muss ich dann
deinen Ausweis hoch oder ein Lichtbild oder hochladen. Das ist, hört sich jetzt aber alles viel schlimmer an, als es ist und sagen, ich bin ich, du bist Bettina, ich kann das jetzt machen und dann wird die umpersonalisiert.
Und dann wieder ausdrucken und dann ist alles tutti.
Ja. Oder zumailen. Deine Oma hat ja wahrscheinlich auch ein Smartphone. Dann geht die mit dem Smartphone da durch. Dann muss sie das auch nicht mehr ausdrucken. Das ist ganz simpel. Und damit haben wir als auch die Künstler die Gewissheit, dass diese Karten nicht wiederverkauft werden. Weil das ist damit unterbunden.
Das und warum machen das nicht alle? Das machst ja eigentlich fast nur du.
Ja, da musst du mal die anderen fragen. Ich sag mal, ich könnte mir vorstellen, dass die anderen vielleicht beim Wiederverkauf ihre Hände mit im Spiel haben.
Und ach, dass die dann sozusagen nur, sagen wir mal, 70% der Karten überhaupt in den freien Verkauf geben und bei 30 sagen, hui, wo die jetzt, also wenn die jetzt so mit 70% haben wir es ausverkauft und der Rest ist dann unsere Marge, alles das, was on top kommt. Verstehe.
Könnte so sein.
Hast du ja mit keinem Wort so...
Nee, ich kann das ja auch nicht nachweisen, aber ich bin mir...
Auch nicht unsicher.
Genau. Wir nicken hier, kann man das im Radio darstellen? Ja.
Aha. Ah, ja.
Ja, ist ein tolles Thema.
Hat sich sowieso einiges verschoben. Was heißt, kann ich mir vorstellen, weiß glaube ich jeder. Früher lief die größte Kohle über die Alben, über den Verkauf der Musik.
Heute läuft die größte Kohle, kurz, dass ich unterbrechen darf, Entschuldigung.
Ja, klar, du hast... Ja.
Über die Konzerte. Das heißt, wir haben plötzlich einen unerwarteten Zuspruch von Managern und Agenten, die mit uns reden wollen. Und plötzlich wird unsere Position, hat sich etwas geändert. Hat einen Vorteil, hat aber auch den Nachteil, dass wir jetzt plötzlich die Brotbringer sind und sich die Garantien als auch die Ticketpreise, das wird der ein oder andere Fan gemerkt haben, sich dann doch deutlich krass verschoben haben. Weil wenn du nicht mehr dein Geld verdienen kannst über CDs oder über Downloads, weil das jeder klaut, dann kannst du es eben nur noch über Konzerte machen. So ist der Gang der Dinge.
Der Gang der Dinge sagt auch, wir sind fast am Ende. Na, ein paar Minuten haben wir noch.
Okay.
Ich weiß ja nicht, welche Geschichte sich hinter Carolina verbirgt. Chico
Buarque.
Buarque.
Chico Buarque ist der beste, tollste, größte Sänger aus Brasilien. Die Geschichte wäre endlos. Die Geschichte heißt Rio, die Geschichte heißt Brasilien, die Geschichte heißt Rosiris. Die Geschichte heißt, dass ich da mal gelebt habe eine Zeit lang, versucht habe, diese doch recht schwierige Sprache zu lernen.
Von wann bis wann hast du denn da gelebt?
Ich habe in Rio gelebt von 2004 bis 2009 an und ab. Also ich habe da nicht die ganze
2004
Zeit...
2004 bis 2009?
2009, ja. Das sind 5 Jahre, glaube ich, nach Adam Riese. Und da habe ich versucht, diese Sprache zu lernen mit meiner damaligen Frau, ohne meine damalige Frau. Und
wie mit oder ohne jetzt?
Ja, mit beiden. Ich habe es versucht mit ihr. Ich hab's mal versucht mit ihr und ich habe es versucht mit anderen Menschen in Universitäten, in Sprachkursen.
Ach so, okay.
Es ist die tollste Sprache, wenn man die man hört. Ich kann auch ein bisschen verstehen, aber ich kann es auch ein bisschen aussprechen, aber nicht wirklich. Aber Chico Buarque ist einer der größten Komponisten und Autoren Brasiliens. Und der schreibt Lieder, die sind besser als alle anderen.
Und verstehst du diese Texte? Oder
natürlich nicht.
Nein, wirklich nicht?
Nein, nimm mal nur so einzelne Worte. Aber das Lied ist jetzt ganz toll.
Ich finde, das Wort Brasilien ist auch ziemlich häufig gefallen, sowohl als das Mikro an war, als auch als es aus war. Lebst du mit einer Frau jetzt gerade zusammen, die aus Brasilien kommt?
Ja, die heißt Rosiris.
Ach, deswegen hast du diesen Namen auch gerade.
Deswegen habe ich dieses R auch hier unten tätowiert. Das geht
dass
hier
der Hörer
los.
Deutlich sieht, genau. Von
ja, man
hier
kann
bis
das
da.
Jetzt hier, weil diese dicke Uhr darüber ist. Und da gibt es dann ja natürlich auch eine...
Wie lange seid ihr schon zusammen?
6 Jahre.
Und fühlt sie sich wohl hier in Berlin? Weil es ist ja schon nochmal ein anderer Schnack in Deutschland.
Also sie kommt aus Rio. Sie ist sozusagen eine Carioca. Das heißt, die Leute aus Rio haben sozusagen einen eigenen Begriff für sich selber. Sie ist eine Carioca und sie lebt natürlich lieber am Strand als ich. Ich gucke jetzt mal hier an diesem Sonntag aus dem Fenster. Ich sehe hier grau. Natürlich wäre sie jetzt lieber in Rio. Ich auch im Übrigen. Sie fühlt sich aber sonst ganz wohl hier. Sie ist auch schon über 15 Jahre hier. Ich habe sie hier kennengelernt.
Ja, okay, ja, gut.
Insofern.
Ja, weil es ist ja auch immer Verantwortung, die man für jemanden trägt, den man sozusagen rüberholt.
Habe ich nicht.
Nee,
hast du
nicht.
Nein, nee. Ich habe sie hier in Berlin kennengelernt.
Ja. Ich habe es verstanden.
Ich habe keine Verantwortung.
Nein. Gut, ich danke dir für all diese Geschichten. Gibt es irgendwas, worauf wir hinweisen können oder sollen? Irgend so ein Geheimtipp, den du uns gibst? Irgendeine Band, die wir noch nicht kennen? Irgendeinen Sänger, den du uns ans Herz legst?
Wanda,
die österreichische Band.
Vielleicht ist kein Geheimtipp, aber ich habe die gerade erst kennengelernt. Ich finde die ganz toll.
Ich glaube, ich finde, ja. Österreich hat jetzt gerade wieder so, die hatten ja so diese Vienna Scientists und so. Ne?
Ja,
wie
auch
lange ist
hier
das
die,
her? 20 Jahre?
Ja, auch die, wie heißt der, Hermes Fettberg, finde ich ganz toll.
Und Bilderbuch und so.
Ja, finde ich alles ganz toll. Aber ich mache keine von denen, aber die finde ich ganz, ich glaube, das wird ein ganz großes Thema. Ja.
Okay, gut, vielen Dank.
Vielen Dank auch. Ich nehme jetzt hier nochmal so einen Keks.
Viel Spaß noch und fahr vorsichtig.
Ja, natürlich.
Und nächste Woche, wenn Sie Lust haben, ist Wolfgang Bosbach hier zu Gast. Tschüss.
Carolina, nos seus olhos fundos, guarda tanta dor, a dor de todo esse mundo. Eu já lhe expliquei que não vai dar, seu canto não vai nada ajudar. Eu já convidei para dançar, é hora, já sei, de aproveitar. Lá fora, amor, uma rosa nasceu, todo mundo sambou, uma estrela caiu. Eu bem que mostrei sorrindo pela janela, ai que lindo. Mas Carolina não viu. Carolina, nos seus olhos tristes, guarda tanto amor, o amor que já não existe. Eu bem que avisei, vai acabar, de tudo lhe dei para aceitar. Mil versos cantei pra lhe agradar, agora não sei como explicar. Lá fora, amor, uma rosa morreu, uma festa acabou, nosso barco partiu. Eu bem que mostrei a ela, o tempo passou na janela e só Carolina não viu. Eu bem que mostrei a ela, o tempo passou na janela e só Carolina não viu.